SR Kultur. Religion und Welt.
Mit Frank Hofmann, ich wünsche Ihnen einen schönen Samstag. Wir schauen in dieser Sendung auf eine Aktion, die in knapp 3 Wochen startet. Sie findet an unterschiedlichen Orten im Saarland statt und an jedem Ort wird ein anderes Thema behandelt. Jugendpfarrer Thomas Hufschmidt aus Saarbrücken löst diese geheimnisvolle Ankündigung gleich auf. Außerdem schauen wir auf den Vatikan als Friedensstifter und auf die Diskussion um die Abschaffung eines Feiertags in Deutschland. Nächste Woche können Sie mit einem Urlaubstag wieder ein richtig langes Wochenende machen. Christi Himmelfahrt ist nämlich kommenden Donnerstag. Aus Wirtschaft und Politik heißt es, man müsse einen arbeitsfreien Tag im Jahr abschaffen. Kirchen und Gewerkschaften lehnen das ab. Für die Idee, in Deutschland einen Feiertag im Jahr zu streichen, gibt es viele Argumente, ebenso viele gibt es dagegen. Mehr Wirtschaftsleistung heißt mehr Kaufkraft und mehr Steuereinnahmen. Das sagen die einen. Die anderen warnen davor, Arbeitnehmer werden mehr belastet und sind in der Folge häufiger krank. SR-Kulturreporterin Nora Eichbauer hat sich angeschaut, wie die Debatte im Saarland geführt wird.
Es ist Mai und damit im Saarland der Monat mit den meisten Feiertagen. Abgesehen vom Tag der Deutschen Einheit bestimmen die Bundesländer selbst, welche Tage gesetzlich arbeitsfrei sind. Martin Schlechter, der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der saarländischen Unternehmensverbände, begrüßt die Idee, auf einen Feiertag zu verzichten, um das wirtschaftliche Wachstum voranzutreiben.
Das Saarland hat bundesweit mit am meisten Feiertage im Vergleich unter den Bundesländern. Da kann man durchaus mal drüber nachdenken, ob wir gerade in unserer sehr brisanten wirtschaftlichen Situation nicht auch einen Beitrag leisten können, indem wir da zumindest auf Bundesniveau angleichen und auch über die Abschaffung eines Feiertages wie zum Beispiel Maria Himmelfahrt, den es nur im Saarland gibt und in einigen ausgewählten Gemeinden Bayerns, darüber nachdenken, diesen Feiertag abzuschaffen. Ich denke, das würde die saarländische Wirtschaft nachhaltig stärken, weil der Effekt ja jedes Jahr aufs Neue eintritt.
Arbeitsfreie Tage bieten Zeit zur Erholung oder für die Familie. Viele Gewerkschaften und ihre Verbände lehnen deshalb die Abschaffung von Feiertagen generell ab. Für sie bedeutet ein zusätzlicher Arbeitstag zusätzliche Belastung. Alexander Sauer von der Verdi Saar sind Feiertage einfach zu wichtig, um sie der Wirtschaft zu opfern. Die freie Zeit könne genutzt werden, um in Vereinen, Gewerkschaften oder Parteien aktiv zu sein oder sich ehrenamtlich zu engagieren.
Gerade für uns Saarländerinnen und Saarländer ist das ja elementar. Wir sind Ehrenamtsland und Ehrenamt lebt auch von Freizeit letzten Endes. Und hier steckt ja ganz, ganz viel Kraft drin und viel, viel Bedeutung, wenn wir uns an das Pfingsthochwasser im letzten Jahr erinnern, wie viele Saarländerinnen und Saarländer hier Seite an Seite in der Freizeit im Ehrenamt zusammengestanden haben. Und das ist auch entscheidend zur Regeneration unserer Arbeitskraft, immer wieder zu entschleunigen, auszusteigen, Ruhe zu finden.
Die meisten Feiertage haben einen kirchlichen Hintergrund. Christi Himmelfahrt, Maria Himmelfahrt, Pfingsten, Weihnachten, Ostern. Deswegen sprechen sich auch die Kirchen gegen die Streichung eines Feiertags aus. Sie betonen neben dem religiösen Stellenwert auch, dass es wichtig sei, die Traditionen und die Kultur dahinter zu wahren. Katja Göbel leitet das katholische Büro im Saarland.
Wir haben hier wirklich noch eine ganz tolle Tradition. Ich denke an die von Leichnamsumzüge, an die Blumenteppiche, die gestaltet werden. Ich glaube, das ist einzigartig und das gehört auch zu unserer Kultur und das muss man auch einfach ein Stück weit bewahren können.
Und Kirchenrat Frank Matthias Hofmann von der Evangelischen Kirche für das Saarland sieht Feiertage als eine Möglichkeit, sich aufs Wesentliche im Leben zu konzentrieren. Er nimmt Karfreitag als Beispiel.
In einer Gesellschaft, in der es immer mehr um Selbstoptimierung geht und wo Psychoprogramme sagen, wie man zur Ruhe kommen kann, wird hier doch gerade auch kirchlicherseits gut theologisch begründet ein Tag zur Verfügung gestellt, an dem die gesamte Gesellschaft innehält und sich auch darüber Gedanken macht, wie man zusammenleben möchte und wie man mit Leid und Tod umgeht.
Aber Deutschland gehört im internationalen und europäischen Vergleich zu den Ländern mit kürzeren Arbeitszeiten. Für Martin Schlechter gibt es bereits genügend freie Tage für Freizeitaktivitäten und soziale Kontakte. Er sieht die eventuelle Streichung eines Feiertags als plausible Lösung, um dringend benötigte Einnahmen zu machen.
Wir erleben, dass die Unternehmen nach wie vor unter einem großen Fachkräftemangel leiden. Das heißt, ihnen fehlen Menschen und ihnen fehlt dann am Ende Arbeitsvolumen. Und das könnte man ein Stück weit mildern über mehr Arbeitszeit, zum Beispiel indem man einen Feiertag streicht oder auch indem man sonst mehr Arbeitsvolumen schafft durch mehr Arbeit und Überstunden. Und das würde am Ende die Unternehmer auch wettbewerbsfähiger machen, weil sie zu günstigeren und besseren Konditionen produzieren könnten. Und das würde natürlich die Arbeitsplätze generell sichern, weil Unternehmen auf dem Weltmarkt auch besser bestehen können.
Letztendlich muss die Politik entscheiden, ob und wenn welcher Feiertag gestrichen werden soll. Die Umsetzung würde aber gar nicht so einfach werden. Die Mehrheit der Deutschen lehnt den Vorschlag ab. Und an der neuen Bundesregierung wird es nicht liegen. Die Bundesländer bestimmen am Ende selbst über ihre Feiertage.
In knapp 3 Wochen startet eine Aktion, die unter anderem die Kirche der Jugend in Saarbrücken Elia mit organisiert. Sie findet an unterschiedlichen Orten im Saarland statt und an jedem Ort wird ein anderes Thema behandelt. Darüber spreche ich jetzt mit Thomas Hufschmidt, Jugendpfarrer in Saarbrücken. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Hofmann.
Herr Hufschmidt, die Aktion trägt den Titel Send, Schreiben, Jetzt. Es geht um Bilder. Es geht um 7 Themen und Veranstaltungen und Workshops, die dranhängen. Fangen wir mal vorne an. Um welche Bilder welches Künstlers geht es?
Also es geht um die Bilder des Künstlers Uwe Appold, kommt aus Norddeutschland und war schon häufiger im Saarland unterwegs, und zwar vor allem in Völklingen. Und dann ist daraus das entstanden, was jetzt am 15. Juni hier in Saarbrücken und in Merzig und an weiteren Orten im Saarland beginnt.
Was zeigen diese Bilder?
Also unterschiedliche Themen. Sendschreiben jetzt ist der große Titel und die Sendschreiben sind in Merzig, in St. Peter in der Kirche ausgestellt. Und es geht letzten Endes geht es darum, dass diese Botschaften, die damals Johannes auf Patmos verfasst haben soll, also diese Ermutigungen an die Gemeinden, dass die interpretiert werden durch Kunst in die heutige Zeit. Mhm. Und Uwe Appold verwendet auch ganz interessante Materialien, also ist Stroh drin, da ist Erde drin. Und das ist eigentlich so eine Verhäutigung dieser biblischen Botschaft aus der Offenbarung des Johannes.
Sie sagen, die sind in Merzig ausgestellt?
Ja, die Sendschreiben, also dieser Zyklus ist in Merzig. Der gesamte Zyklus trägt den Namen Sendschreiben jetzt. Und dann gibt es an den unterschiedlichen Orten eben nochmal unterschiedliche Unterthemen, so nenne ich es jetzt mal, die dann quasi auch nochmal dort die Bilder etwas beschreiben.
Das ist jetzt eine relativ große Angelegenheit. Warum ist es so wichtig, diese Übertragung von damals ins Jetzt?
Es ist ja wichtig zu sagen, das hat auch was mit uns heute zu tun. Also es ist nicht nur irgendeine Geschichte, die wird da erzählt, sondern das ist was, das hat auch was mit uns heute zu tun. Und wir haben auch geguckt, wie können wir heute vielleicht Ermahnungen noch einmal neu in diese Zeit hineinsprechen. Da haben wir auch verschiedene Personen angesprochen, die dann auch Sendschreiben für uns heute verfasst haben. Also eine super Möglichkeit, das Ganze zu aktualisieren für unsere Zeit.
Welche anderen Themen werden denn dargestellt?
Also wir haben einen guten Dialog auch zwischen Generationen versucht darzustellen und auch zwischen Lebensaltern und Lebenszeiten. Und deshalb sind wir zum Beispiel auch mit einem Ausstellungszyklus in einem Hospiz untergebracht. Wir sind auch im Klinikum, im Elisabeth-Klinikum in Saarlouis, in Kirchen, aber auch in nichtkirchlichen Räumen somit. Wir sind hier in Saarbrücken im Johannesfoyer. Das ist letzten Endes ein kirchliches Bürogebäude in der Ursulinenstraße. Aber wir sind eben auch in der Kirche der Jugend Elia, wo ich ja Jugendpfarrer bin. Mhm. Und dort in Elia geht es um das Thema Zukunft junger Menschen. Mhm. Da werden Zyklen gezeigt zum Thema Migration, zum Thema Hiroshima und auch zum Thema Ukraine. Also brandaktuell eigentlich.
15. Juni geht's los. 3 Monate lang das Ganze in, Sie haben schon einige Orte genannt, Merzig, Beckingen, Saarlouis, Völklingen und auch in Saarbrücken. Das ist ja schon... Auch logistisch ist das, glaube ich, schon eine Herausforderung, diese Aktion. Auch den Transport dieser Bilder, 89 Bilder, und ich habe gelesen, nichts im Postkartenformat.
Nee, sind ziemlich großformatig zum Teil auch. Also wir haben sie ein bisschen angepasst, nochmal mit dem Künstler, mit Uwe Appold gemeinsam an die Räume, die wir zur Verfügung haben. Also in Elia, die sind großformatiger, das ist ein riesiger Kirchenraum, da kann man das Ganze auch nutzen, dass es auch atmen kann und Luft hat und wirken kann. Aber eben im Johannesfoyer sind es eher kleinformatige Bilder. Und der Transport ist eben so die größte Herausforderung gewesen. Aber im Saarland ist es ja so, man kennt Leute, die auch gerne etwas tun. Und so haben sich 2 gefunden, zufälligerweise gerade meine Eltern, die Zeit haben. Und die fahren eben nach Flensburg und holen diese Bilder mit einem 7,5-Tonner ab und fahren die kommende Woche schon hier runter ins Saarland.
Mhm. Los geht's in Merzig in der Kirche St. Peter. Eine Vernissage, das Ganze ist ein feierlicher Rahmen und dann geht's weiter und die Finissage ist dann nochmal ein bisschen was Größeres. Wie wird's denn da am 15. Juni in Merzig sein? Gibt's da was Besonderes?
Ja, es ist ein Abendlob, das wird gestaltet von einem jungen Chor noch mit, musikalisch also auch durchaus was sehr Ansprechendes. Es gibt gute Worte auch nochmal, einmal Generalvikar Ulrich von Plettenberg wird kommen, wird da sein, wird das Ganze mitgestalten und auch wir von den unterschiedlichen Orten und jeder von den unterschiedlichen Ausstellungsorten bringt auch wiederum Menschen mit, sodass es eigentlich etwas sehr Buntes wird, ein buntes Fest.
Eine ökumenische Veranstaltung, ne, das Ganze?
Ja, auch ökumenisch, ja. Ja. Also in Völklingen zum Beispiel ist auch die Versöhnungskirche mit dabei.
Genau.
Und jetzt sage ich mal, wir hier in Saarbrücken, wir schauen in die Lehre jetzt eh nicht, wer hilft da, welcher Konfession ist das? Also es ist eh sehr bunt und an den anderen Orten ja eben auch. Ja. Und es wird ein Fest werden und es wird viel Begegnung geben und viel Austausch.
Werden denn auch andere Kulturkreise in irgendeiner Art und Weise da mitgenommen?
Ja, also wir haben zum Beispiel auch verschiedene Projektwochen. Eine Projektwoche, die werden wir hier in Saarbrücken gemeinsam begehen, in der Kirche der Jugend Elia. Dort werden Jugendliche aus der Ukraine zu Gast sein. Also uns war es irgendwie wichtig, auch den Brückenschlag, also über die Grenze einerseits auch mal nach Frankreich, also auch französische Leute können kommen. Aber hier kommen wirklich Jugendliche aus der Ukraine und gestalten hier quasi das ganze Projekt mit.
Dann viel Erfolg für Ihre Veranstaltung. Am 15. Juni geht's los, haben wir gehört. In Merzig, Send schreiben jetzt, eine Veranstaltung an 7 Orten im Saarland. Informationen waren das von Thomas Hofschmidt, Jugendpfarrer in Saarbrücken. Vielen Dank dafür.
Gern geschehen.
Unser letztes Thema. Trump und Zelensky haben im Vatikan am Rande der Trauerfeier für den verstorbenen Papst Benedikt kurz gesprochen und jetzt hat der neue Papst Leo den Vatikan als neutralen Ort für Gespräche um einen Frieden in der Ukraine angeboten. Der Vatikan als Friedensstifter, eine Rolle mit historischem Erbe, das sagt unsere Korrespondentin Veronika Wawacek.
La pace sia con tutti voi.
Schon bei den ersten Worten des neuen Papstes war spekuliert worden, inwiefern sie programmatisch für sein Handeln sein könnten. Bereits kurz nach seiner Wahl, Anfang Mai, hatte Leo XIV. Angeboten, Gastgeber für eventuelle Friedensgespräche zu sein. Dass der Vatikan tatsächlich einen neutralen Ort für Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine bieten könnte, hält der Augsburger Kirchenhistoriker Jörg Ernesti geschichtlich gesehen für ein Novum.
Im Vietnamkrieg hat Paul VI. In den 60er Jahren wohl den Vatikan als Ort für Friedensgespräche angeboten, aber darauf sind die Kriegsparteien damals nicht eingegangen.
Normalerweise würden derartige Gespräche in den betreffenden Ländern stattfinden, so der Professor für Neue Kirchengeschichte. Als Gastgeber habe der Heilige Stuhl, also der Vatikan, bisher nicht fungiert. Diplomatisch eingemischt aber habe man sich in der Geschichte immer wieder, mal mit größerem, mal mit geringerem Erfolg. Der Friedensplan etwa, den Benedikt XV. Im Ersten Weltkrieg vorlegte, wurde beispielsweise von den Kriegsparteien ignoriert. Leo XIII. Dagegen, der Namensvorgänger des heutigen Papstes, habe 11-mal in internationalen Konflikten vermittelt und damit die vatikanische Außenpolitik gegründet, deren wichtigstes Prinzip die Überparteilichkeit sei.
Der Heilige Stuhl schlägt sich nicht auf die eine oder andere Seite und verurteilt von daher auch nicht das Unrecht, das von der einen oder anderen Seite begangen wird, denn dann wäre er als Friedensvermittler raus.
Dass der nun verstorbene Papst Franziskus Einladungen nach Kiew ausgeschlagen habe, wenn er nicht auch nach Russland eingeladen werde, versteht Jörg Ernesti als Ausdruck dieser Überparteilichkeit. Doch hat diese Haltung Franziskus auch immer wieder Kritik eingetragen, weil er Russland nicht klar als Aggressor benannte. In anderen Konflikten ermöglichte die Neutralität des Papstes durchaus diplomatische Coups, die manchmal auch Früchte trug, wie 2014, als der Vatikan im jahrzehntelangen kalten Konflikt zwischen Kuba und den USA vermittelte und Franziskus nach den Gesprächen verkünden konnte:
Fare la pace, avvicinare i cuori dei popoli.
Frieden zu ermöglichen, die Herzen der Völker einander anzunähern, Brüderlichkeit zu säen, das ist die Aufgabe der Diplomatie. Wir sind glücklich, weil wir gesehen haben, wie zwei Völker, die lange Zeit getrennt waren, einen Schritt aufeinander zugemacht haben.
Wie hoch die Vermittlungschancen des Vatikan im Krieg in der Ukraine sind, hängt aber nicht nur von den diplomatischen Fähigkeiten des neuen Papstes ab. Schließlich gibt es nach Meinung des Kirchenrechtlers und Vatikankenners Ernesti noch ein ganz praktisches Hindernis.
Ich persönlich überlege nur, wo das dann im Vatikan stattfinden kann. Also ob es so große Räumlichkeiten gibt für zwei große Delegationen. Also vielleicht weicht man dann aus auch abhörsichere Räume oder so. Da gibt es dann die Akademie der Wissenschaften, die hat einen Tagungssaal in den Vatikanischen Gärten. Da könnte das vielleicht stattfinden. Damals zwischen Kuba und den USA 2014, da hat auch so ein größerer Besprechungsraum gereicht. Ne? Aber ich denke, jetzt bräuchte man dann auch schon für zwei Delegationen eine entsprechende Räumlichkeit.
Sollten sich derlei praktische Probleme lösen lassen, könnte sich Leo XIV. Tatsächlich als Friedenspapst versuchen. Bedarf dafür gibt es offenbar.